auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, trotz des schönen Wetters, zumindest in Berlin. Soll es schön, es ist sehr schön. Ich weiß nicht, wie es woanders ist. Ja, mein Vortrag besteht aus 5 Teilen, die unterschiedlich lang und unterschiedlich dicht sind. Da James ein sehr aktiver Mensch war und viele Dinge gleichzeitig gemacht hat, möchte ich einige biografische Daten vorneweg stellen, damit ihr bei den vielen genannten Aktivitäten nicht durcheinander kommt. James ist 1901 mit dem 20. Jahrhundert auf der karibischen Insel Trinidad unter britischer Herrschaft in einem Lehrerhaushalt geboren. Sein Kinder- und Jugendzimmer wies auf ein Cricketfeld. Diese Möglichkeit half ihm, sich einerseits vor Hausaufgaben zu drücken und machte ihn von klein auf mit diesem Sport vertraut, der ihn sein Leben lang begeistern wird. Als junger Mann mit einem dürftigen Stipendium ausgestattet, ging er nach England und verdingte sich dort zunächst als Gelegenheitssportreporter und schließlich war er eine Festanstellung gehabt bei Manchester Guardian als Cricketreporter. James schloss sich in England der trotzkistischen Bewegung an. Er war 1938 in Paris britischer Delegierte bei Gründung der 4. Internationale und ging auf deren Anregen danach in die USA, wo er sich vor allem mit der Frage der Rolle der Schwarzen in der Weltrevolution beschäftigte. Und aus dieser Fragestellung und seinen Vorschlägen heraus Trotzki vor dessen Ermordung in Mexiko aufsuchte. Die Position, die er dort mit Trotzki und anderen gemeinsam erarbeitete, wird er sein Leben lang beibehalten. Gleichwohl verließ er einige Jahre später den Trotzkismus, wurde 1953 aufgrund kommunistischer Umtriebe aus den USA unter McCarthy ausgewiesen, deportiert. Und ab da passierte das, was Titus in der Einleitung schon erwähnte, er pilgerte zwischen den Welten, begleitete die Unabhängigkeit Ghanas, Tansanias, Trinidad, Tobagos und unterstützte die Revolutionärin in Guyana. 1968 schloss er sich ebenfalls der Bewegung an. Im zarten Alter von 70 begann er noch an diversen Universitäten zu unterrichten und starb 1989 friedlich in seiner Wohnung in Brixton, London. Die Titel meiner 5 Teile sind folgende. Erstens Dialektik der Aufklärung und Black Atlantic. Der zweite Teil, The Black Jacobins, die schwarzen Jakobiner, befasst sich mit James' wohl bekanntestem Buch über die haitische Revolution, das neu aufgelegt wird in einer bearbeiteten Übersetzung bei Dietz und beim Dietz Verlag und bei B-Books. Teilte das Cover mal als drittes Cover in das Bild. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Black Jacobins, wie gesagt, wird neu aufgelegt auf Deutsch. Die anderen Werke existieren alle nicht auf Deutsch. Die gesamten Texte von James sind nur auf Englisch und dann auch in anderen Sprachen, Spanisch zum Beispiel, erschienen. In Französisch gibt es auch einige, auf Deutsch gar nichts. Und auch die englischen Titel sind sehr schwer erhältlich, zum Teil schwer erschwinglich. Und die weltbeste Bibliothekarin, Kerstin Schof, die heute Abend auch unter uns ist, hat mir geholfen, diesen Vortrag mitzuerstellen, indem sie viele Texte mir zur Verfügung gestellt hat und recherchiert hat. Der dritte und längste Teil, Panafrikanismus und proletarischer Internationalismus. Die letzten beiden Teile sind eher meine Einschätzung von James' Wirken, entsprechen eher meiner Einschätzung. Das ist der panafrikanische Adorno, der gerne Lenin sein wollte, und alte und neue Linke. Mein Vortrag beginnt wie jeder Vortrag mit einer Einleitung. Ach, noch eine Sache. Es gibt einige Zitate in dem Text, die wird dann mein charmanter Moderator Titus Engelschall lesen. Meine Freundin und Genossin Margot Tuzina ist so nett und wird alle genannten Buchtitel von mir in das Chat stellen, sodass ihr die, falls es euch interessiert, gleich dazu habt. Im deutschsprachigen Raum, fast unbekannt, wird C.L.A. James seit seinem Tod 1989 in Großbritannien, der Karibik, Kanada und Nordamerika als einer der originellsten und kreativsten linken Denker des 20. Jahrhunderts behandelt. Mit dem Ende der stalinistischen Eiszeit kam James wieder oder zum ersten Mal auf die Agenda. Er war nicht nur Intellektueller, sondern auch Zeitzeuge und Aktivist. James verfolgte sein Leben lang die Idee der Emanzipation und stellte sich in ihren Dienst. Dazu entwickelte er eine Theorie der Selbstorganisation und Mobilisierung von unten. James untersuchte einige der grundlegenden Fragen, die Zukunft der Menschheit betreffend: den europäischen Kollaps von Narzissmus und Stalinismus, Fragen von Race, Gender und Empire, von Demokratie und menschlicher Kreativität, individuellem Bewusstsein und gesellschaftlicher Teilhabe. 1901 in Trinidad geboren, betrachtete er die karibische Bevölkerung als die rebellischste in der Geschichte, auch weil die Sklaverei tief in ihrem Bewusstsein verankert war. Die Sklaverei lag 3 Generationen hinter ihm. Er war einer der wenigen Intellektuellen ohne Universitätsausbildung und begann erst mit fast 70 an einer Universität zu lehren. Edward Said bezeichnete ihn als eine der zentralen Figuren des 20. Jahrhunderts. Ein Schwarzer aus Trinidad, dessen Leben als historischer Gelehrter, Aktivist, Cricket-Spieler und Reporter, Einzelgänger, restloser Pilger zwischen den Welten und seinen früheren, zwischen dem Westen und seinen früheren Kolonien, emblematisch für die moderne Existenz schlechthin stünde. James' Interessen und Talente waren universell. Sie beschränkten sich nicht auf eine Nation, einen Kontinent oder eine Hautfarbe. Er kam von einem emanzipatorischen Ansatz des Südens, beteiligte sich am europäischen und nordamerikanischen gesellschaftlichen Leben und kehrte bewaffnet mit seiner Kritik in den Süden zurück. James teilte den Enthusiasmus des westlichen Marxismus für Kulturkritik und Philosophie, aber er hat sich nie von dessen Niederlagen überwältigen lassen. Für die aktuelle Linke lohnt es sich, James neu oder wieder zu entdecken, gerade für die Verbindung von Klassen- und Anerkennungskämpfen ist er unentbehrlich. Erster Teil: Dialektik der Aufklärung und Black Atlantic. James wollte die europäische und die karibische Kultur versöhnen, ohne die eine durch die andere zu negieren, zu ersetzen oder zu delegitimieren. Eine seiner großen Stärken bestand darin, Zusammenhänge und Verbindungen zwischen scheinbar völlig unterschiedlichen Ereignissen oder theoretischen Ansätzen herzustellen. Von einem eher klassischen, wenn auch häretischen Marxismus kommend, James war 1938 Mitbegründer der Vierten Internationale. In Paris geht er weit über die gesetzten Grenzen dieses Marxismus hinaus. Ausbeutung, Unterdrückung und Widerstand sah er in multiplen Formen, die nicht allein durch die Gegenüberstellung von Kapital und Arbeit zu erklären sind. Sein Interesse für die Kulturindustrie, Comics, Cricket, Jazz, Calypso und jede Art von Unterhaltung bewogen ihn dazu, Adorno vom Kopf auf die Füße zu stellen und den kulturellen Produktionen Fluchtlinien zur Emanzipation zu sehen, was aus ihm eine Art kultigen Mentor der neuen Linken werden ließ. James' Texte erinnern daran, dass Ideen, Theorien und Lehren aus der Geschichte Waffen im Kampf für eine neue Gesellschaft sein können. Dass die haitianische Revolution, die sozialistischen Ideen, die antikolonialen Kämpfe und die Bewegungen der 60er Jahre uneingelöste Versprechen sind. Die haitianische Revolution war für James ein Symbol und der Auftakt für eine Reihe von schwarzen Revolten in der neuen Welt, wie die kubanische Revolution. Was sich in Saint-Domingue im 18. Jahrhundert ereignete, war für ihn ein Vorspiel für alle Revolutionen des 20. Jahrhunderts und Ausdruck der Moderne schlechthin. Seine Dialektik der Aufklärung stellte fest, dass die Menschheit auch mit der Philosophie der Aufklärung bewaffnet die Sklaverei nicht abschaffte. In all seinen Schriften streicht James die Bedeutung der Schwarzen in den sozialen Kämpfen heraus. Wie zum Beispiel mit der Behauptung, dass der amerikanische Bürgerkrieg ohne ihre Beteiligung keine Chance auf Erfolg gehabt hätte. Er stellt die These auf, dass die haitianische Revolution und die Revolten der Schwarzen in der neuen Welt den Unabhängigkeitskampf in Afrika vorbereitet haben. Aber auch das Scheitern vieler Befreiungsbewegungen sieht er am Beispiel Haitis begründet. Die Knebelverträge für Entschädigungen mit den vormaligen Kolonien hätten einen Neokolonialismus hervorgebracht mit neuen Abhängigkeiten und autoritären Strukturen, die es zu bekämpfen gilt. Denn die 40 neuen Staaten und über 100 Millionen schwarze Menschen haben sich bis heute nicht vom Imperialismus und seinen Auswüchsen befreien können. James war im Sinne der kritischen Theorie nicht nur Marxist, sondern auch ein herausragender Hegel-Kenner und Anhänger. Gleichwohl bewies er eine Offenheit gegenüber existenzialistischen Ansätzen, weil er in ihnen eine Erklärung des Zusammenbruchs Europas im Ersten Weltkrieg zu erkennen glaubte. Ähnlich interpretierte er auch das Negritude-Konzept von Aimé Césaire als ein poetisches Gefühl und lyrischen Beitrag zum Begriff von Race, das den Niedergang der europäischen Zivilisation konstatiert. Im Existenzialismus gefiel ihm auch die herausragende Rolle des Individuums und seine Verantwortung, sich immer entscheiden zu müssen und zu können. James war grundsätzlich neuen philosophischen Ansätzen gegenüber aufgeschlossen, wenn sie der Emanzipation dienten. So offen er gegenüber neuen Ansätzen war, so tief verwurzelt war er auch in der abendländischen Philosophie, angefangen bei der griechischen Demokratie, bis Jean-Jacques Rousseau, den er nach Karl Marx als die wichtigste Figur der modernen Geschichte bezeichnete und seinen Versuch beglückwünschte, endlich mit dem Christentum aufzuräumen. Viel interessanter für unsere heutigen Fragen ist jedoch James' Fortentwicklung des marxistischen Denkens. James formulierte das so:
Um zu wissen, wo du lebst, musst du dich mit Marxismus befassen.
Die Feststellung, dass die Bolschewiki nach dem Bürgerkrieg 1918 sich in einer ähnlichen Situation befanden wie Afrika und die Karibik nach ihrer Unabhängigkeit und dass diese neuen Länder aus den bolschewistischen Fehlern lernen können, gehört zur Weiterentwicklung revolutionärer Ideen und der Herstellung von Zusammenhängen sozialer Auseinandersetzungen zu unterschiedlichsten Zeiten. Diese Vorgehensweise macht deutlich, dass er das orthodoxe Stufenmodell der Abfolge unterschiedlicher Produktionsverhältnisse nicht nur ablehnte, sondern auch konterkarierte. So schickte James seinem Schüler Kwame Nkrumah, dem ersten Staatschef des unabhängigen Ghana, ein Exemplar der Debatte zwischen Lenin und anderen Bolschewiki über die Rolle der Gewerkschaften in der Übergangszeit. James' Fazit aus dieser Debatte ist, dass das Proletariat nicht von oben zu organisieren, geschweige denn zu regieren ist. Für viele überraschend unterstützt er darin Lenin, der an der Unabhängigkeit der Gewerkschaft und ihrem Management der Industrie einen notwendigen Hebel gegen die laufende Bürokratisierung sah, sowie eine Schule der Demokratie. Nach seinem Bruch mit dem Trotzkismus in den 40er Jahren kategorisierte James die alten Perspektiven von der zweiten bis zur vierten Internationale als nicht mehr fähig, zeitgenössische Mutationen zu begreifen. Sie seien in der Entwicklung des frühen 20. Jahrhunderts stehen geblieben im Kampf gegen das Privateigentum. Und vor allem hätten sie die Rolle der lebenden Subjekte nicht begriffen. Gleichwohl hielt er an Lenin und Hegel fest, denen er zutraute, die Dynamik gleich welcher Verhältnisse immer erfasst zu haben. Die Pariser Kommune und die Räte zeigen James zufolge das Ineinanderverschmelzen von Ökonomie und Politik, also Lenins Kampf ab den 20er Jahren für die Selbstregierung der Köchinnen und die Aufhebung der entstehenden Staatsbürokratie. All das findet sich in seinem Werk Notes on Dialectics von 1948. In diesem Buch findet sich auch ein Blick auf das bürgerliche Denken, was typisch ist für die kritische Theorie. Die Judenvernichtung und die Gulags in der Sowjetunion stellen auch für James einen integralen Bestandteil der bisherigen Zivilisation und keinen deutschen oder stalinistischen Ausrutscher dar. Es sei der Bankrott des bürgerlichen Denkens selbst, der darin seinen Ausdruck fände. Nachdem er 1953 nach 14 Jahren aus den USA des McCarthy aufgrund kommunistischer Umtriebe deportiert wurde, widmete er seine Meisterenergie den antikolonialen Auseinandersetzungen. Mit seinen Kontakten zur kritischen Theorie, vor allem Adorno und Marcuse, mit denen er in den 40er Jahren an der New School gerne Kaffee trank, hatte er über Hegel diskutiert. Sie wussten mit dem schwarzen Hegel-Enthusiasten wenig anzufangen. Er fand sie interessant, aber nicht überzeugend. Sie verweilten beim Kollaps des Westens. James suchte nach den Fragmenten für seine Rettung. In Notes on Dialectics hat sich auch James ausführlich mit der Konterrevolution befasst, die kleinbürgerliche Konterrevolution beschrieben und in Notes on American Civilization die massenhafte Antwort auf den zivilisatorischen Niedergang. Die Gangsterfilme mit James Cagney zum Beispiel sah er als Revanche der Zuschauerinnen für das, was die amerikanische Gesellschaft ihm seit dem Börsenkrach von 1929 angetan hat. In Beyond the Boundary von 1963 bricht er mit der bürgerlichen Ästhetik, die auf der Produktion beruhe, und plädiert für eine ästhetische Autonomie, die auch Adorno in seiner ästhetischen Theorie postuliert. Anfang der 60er Jahre wandte sich James einer politischen, messerscharfen Kulturkritik zu. Vom Klassenkampf in den 30er und 40er Jahren kommend, über die nationalen Befreiungsbewegungen fand er beides unvollständig.
Recording in progress.
Das war jetzt eine Unterbrechung, Jochen. Glaube, habt ihr das auch gehabt? Okay.
Ja, das Problem war, ich dachte, ich hätte aufgenommen und jetzt wird mir angezeigt.
Ich mache mal den Vortrag weiter, ja? Seine Kulturkritik begann mit Cricket. Als Sportreporter bestritt er lange Zeit seinen Lebensunterhalt. Im Cricket, Sport im Allgemeinen.
Recording in progress.
Und in der Pubertät das ungenutzte Genie der unteren Klassen. Auch stellte er vor allem in einem seiner schönsten Bücher, Beyond the Boundary, den Zusammenhang zwischen Cricket und dem gesellschaftlichen Leben in der britischen Karibik dar. Soaps und Serien erlaubten ihm, so James, einen Einblick in die sozialen Psychosen des Spätkapitalismus. So wechselte er nicht nur die Kontinente, sondern auch die revolutionären Subjekte und wandte sich von der Arbeiterklasse, auch der Dorfbäuerin, sowie der weiblichen und schwarzen Unterdrückung zu. Für James hatten sich die Spannungen zwischen den Klassen längst auch in Kultur übersetzt. Zweiter Teil, The Black Jacobins. Die Westindies waren von europäischer Kultur und Sklaverei geprägt. Sie waren ein Mikrokosmos der globalen Zivilisation, ohne die Katastrophen und Niederlagen Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchlebt zu haben. In James verkörperte sich einerseits die westliche Kultur und andererseits der Optimismus der Menschen, die nicht durch die Geschichte besiegt wurden, die noch ihre eigene Geschichte machen wollen. Auch das ist ein Beitrag der Karibik zur Weltrevolution. Für James war es kein Zufall, dass viele Menschen in der Karibik eine wichtige Rolle in der internationalen Politik und Literatur eingenommen haben. Gilberto Freire zufolge bildeten die Afrikanerinnen, die durch den transatlantischen Sklavenhandel verschleppt wurden, eine neue historische und soziale Kategorie. Die Karibik war und ist weit entfernt von der dichotomischen Logik von Nord- und Südamerika. Stattdessen entstand eine diverse Gesellschaft, die ihresgleichen sucht. Kreolisch, weiß, schwarz, mediterran, europäisch, afrikanisch, karibisch, religiös und säkular, industriell und bäuerisch. Häufig als archaisches Überbleibsel der alten Welt angesehen, wurde das Sklavensystem ausschließlich für den modernen Weltmarkt neu definiert. Um die 11 Millionen Afrikanerinnen wurden in die Karibik verschleppt, um von wenigen Weißen kommandiert und regiert zu werden. Sie lieferten ihren Körper und auf dem Niveau der Agrarproduktion oft auch ihren Geist, um einen bisher ungekannten Reichtum zu schaffen. The Black Jacobins bleibt eine der prägnantesten Kritiken des europäischen Imperialismus und ein Versprechen, das die bürgerliche Emanzipation mit sich brachte. Das Buch entstand in den 30er Jahren, in der Periode der größten kapitalistischen Depression, als die Reaktion in Europa wütete. Für James war die haitianische Revolution ein Sklavinnenaufstand, ein antikolonialer und ein Race War, der drei Kontinente verändert hatte. Geschrieben von einem Kolonisierten, war es ein radikaler Bruch mit der herrschenden Meinung, dass die Abschaffung der Sklaverei durch das Engagement der Abolitionisten erfolgt sei. The Black Jacobins war bahnbrechend in der Beschreibung der materiellen Bedingungen von Kolonisierten und Kolonisierern. James machte die Bedeutung der Sklaverei für die Metropole deutlich und zeigte auch, dass während in Frankreich über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit diskutiert wurde, die Sklavinnen sich dieses selbst erobert haben. Für die Sklavinnen hatte Freiheit keine Hautfarbe. Diese Revolte war eine Wende im Verhältnis zwischen Europa und den Amerikas und zwischen Afrika und Europa. So trugen die Schwarzen zur Zerstörung des europäischen Feudalismus bei. Ein weiteres Fazit von James in diesem Werk ist, dass der westeuropäische Kapitalismus von heute ohne die kontinuierliche Ausbeutung Folgekolonien schon längst kollabiert wäre. Haiti wurde 1804 die erste schwarze Republik außerhalb Afrikas und nach den USA die zweite postkoloniale Gesellschaft der Moderne. Die Sklavinnen hatten mit ihren Armee, ihren Anführerinnen und ihren Guerillas die britische, spanische und französische Armee besiegt. Die Black Jacobins zeigen am deutlichsten James' Weiterentwicklung des marxistischen Denkens, wenn er das moderne Proletariat von der Fabrik auf die Plantage versetzt und die Quelle ihres revolutionären Antriebs außerhalb Europas verortet. Wenn der klassische Marxismus nicht aufhörte, über die Rückständigkeit Russlands zu dozieren, wies James auf die Modernität von Saint-Domingue hin. Für James agierten die Sklavinnen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, so als befänden sie sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor ihm hatten sich wenig Marxistinnen für die Quellen des Reichtums der europäischen Reichen aus der neuen Welt interessiert, sondern eher den Opferstatus der Kolonisierten thematisiert. Das Revolten- und Bürgerkrieg, das britische Militär in eine Krise gestürzt haben, war weniger überraschend, als dass Schwarze von den Zuckerplantagen eine Rolle in der Französischen Revolution gespielt haben wollen. Am Ende des Buches vergleicht und unterscheidet James imperialistische von revolutionärer Gewalt und überträgt diesen Vergleich auf die afrikanischen Kämpfe im 20. Jahrhundert. The Black Jacobins wurzelt in einer Kontinuität des historischen Prozesses, ausgehend von der englischen und der französischen Revolution bis zur Gegenwart. Wie Trotzki gehörte James zum goldenen Zeitalter der marxistischen Geschichtsschreibung mit ihren internationalen Ausblicken. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bildeten ein System, das eine so stark wie das andere. James warnte davor, Imperialismus nur von Rassismus auszudenken. Er verstand die Gründe für die revolutionäre Erhebung und mit ihr einhergehenden Veränderungen als Klassenkampf, zwischenzeitlich vom Widerspruch zwischen Race und Hautfarbe überdeterminiert. Die Tatsache, dass die Sklavinnen aus Afrika kamen, schloss für James nicht aus, dass sie verwestlichten. Er teilte nicht den Standpunkt der Negritude oder des schwarzen Nationalismus, dass die Schwarzen in der neuen Welt hauptsächlich Afrikanerinnen blieben, obwohl sie seit Jahrhunderten dort lebten. Dass Haiti bis heute eines der ärmsten Länder der Welt ist, erklärt James damit, dass zum einen die politisch gewollte Trennung der neuen Macht von Europa ein großer Fehler war, weil sich Haiti damit auch von der europäischen Emanzipation abkoppelte und es seit der Unabhängigkeit die auf den französischen Imperialismus fixierte Mittelschicht war, die die Regierung und alle Posten einnahm und die schwarzen Bäuerinnen verachtet und schlecht behandelt. The Black Jacobins war für viele Südafrikanerinnen Untergrundlektüre und Schulungsmaterial des ANC in seinem Befreiungskampf gegen Apartheid. So hatte es auch sein Autor verstanden.
Ich arbeitete an der Anwendung marxistischer und leninistischer Ideen für die afrikanische Revolution und dafür habe ich The Black Jacobins verfasst. Bisher die einzige erfolgreiche Revolution von Menschen afrikanischer Abstammung, die die Welt je gesehen hat.
Es war ihm wichtig, deutlich zu machen, dass die kommende afrikanische Revolution einen eigenen Weg gehen müsse und eben nicht eine Kopie vergangener Revolutionen sein könne, angesichts der starken militärischen imperialistischen Mächte, eventuell auch ein gewaltfreier Weg. James sah das sehr pragmatisch. Er war nie Pazifist, sondern machte Gewaltausübung vom Kräfteverhältnis abhängig. Darin blieb er ganz Leninist. Gewalt als Drohung half immer. Angewandt werden sollte sie nur, wenn andere politische Mittel nicht mehr halfen, zur Selbstverteidigung. Ich komme jetzt zum dritten und längsten Teil, Panafrikanismus und proletarischer Internationalismus. Der britische Trotzkismus führte James in das breite Feld des marxistischen Internationalismus. Während des Abessinienkrieges 1935 wurde er zum Sprecher der englischen Solidaritätsbewegung mit Äthiopien und gründete The International African Friends of Ethiopia, die dazu aufriefen, keine Waffen, Kriegsmaterial und Öl an Italien zu liefern. Als schwarzer Arbeiter rief er dazu auf, den äthiopischen Schwarzen zu helfen. Die Solidarität mit Äthiopien hatte auch Auswirkungen in der Karibik und schärfte den Sinn für schwarze Solidarität und rassistische Unterdrückung. In seiner Aktivität verband James Panafrikanismus, Sozialismus und Antifaschismus, indem, wie er selbst behauptete, unter den italienischen Truppen antifaschistische Propaganda verbreiten wolle. Doch seine Bewerbung für die äthiopische Armee verlief erfolglos. Gleichwohl wurde für James Äthiopien zu einer entscheidenden Wende, sich dem schwarzen Widerstand zu widmen. Er schrieb in A History of Pan-African Revolt, dass die europäische Arbeiterinnenbewegung den Imperialismus nie ohne die afrikanischen Massen besiegen könne. Er appellierte dabei nicht an weiße Arbeiterinnen oder eine liberale Bourgeoisie. James wollte den Kampf gegen Kolonialismus nicht dem Kampf gegen den Faschismus unterordnen. Für ihn gab es keinen besseren oder schlechteren Kolonialismus. Die Unterschiede zwischen den Demokratien wie England und Frankreich und Diktaturen wie Italien und Deutschland machten im kolonialistischen Habitus bei James keinen Unterschied.
Aber einem Afrikaner in Eritrea geht es unter italienischem Faschismus nicht schlechter als einem Afrikaner im Kongo, regiert von einem demokratischen Belgien.
Alle waren gleichermaßen zu bekämpfen. Die Überwindung des Kolonialismus und das Begehren nach Unabhängigkeit waren für James ein Zeichen des Niedergangs von Kapitalismus und Nationalstaat. Er interpretierte den Nationalsozialismus als Erfinderin des reaktionärsten rassistischen Konzeptes, das eigentlich, wie er dachte, seinen Ursprung im Kolonialismus habe, vom Nationalsozialismus aber weiterentwickelt worden sei. Der Kolonialismus, egal in welcher Form, kann James zufolge nur mit einer emanzipatorischen Alternative aufgehoben werden, auch wenn er sich nicht mehr in direkter Herrschaft äußert. Als die Mehrheit der trotzkistischen Gruppe, der James damals angehörte, die ILP, en bloc in die Labour-Partei eintreten wollte, weigerte sich James. Stattdessen verfasste er 1938 die erste antistalinistische Studie zur Komintern, World Revolution, ganz im Tonfall der Vierten Internationale, die er einige Jahre später verlassen wird. In diesem Text wird der Stalinismus zum Hauptschuldigen für das Ausbleiben der Weltrevolution. 1938 emigrierte er in die USA und, wie er es formulierte,
bildete ich dort die dritte Welt in der trotzkistischen Partei.
Zunächst in diesem Rahmen machte er die Bedeutung der Schwarzen für die allgemeine Emanzipation deutlich. Die Socialist Workers Party bildete eine Abteilung für Negro Work und eine offizielle Erklärung definierte die Schwarzen aufgrund ihrer Geschichte als die Avantgarde der proletarischen Revolution. Die sozialen Probleme der schwarzen Bevölkerung in den Amerikas sah er nicht allein als proletarische Probleme an. Die Erfahrung der Sklaverei, kombiniert mit den psychischen Schäden durch wissenschaftliche und religiöse Theorien der schwarzen Unterlegenheit, vermachten Schwarzen eine historische Last, die über Armut und schlechte Lebensbedingungen weit hinausging. James sah eine territoriale Unabhängigkeit der Schwarzen in den USA, wie sie von der kommunistischen Partei gefordert wurde, ein Black Belt im Süden, als reaktionär. Er machte sich für die Notwendigkeit einer schwarzen Selbstbestimmung stark, die nicht territorial gemeint, sondern auf demokratische Rechte inmitten der nordamerikanischen Gesellschaft zählte. Eine unabhängig organisierte schwarze Bewegung würde Gleichheit innerhalb der USA garantieren, allerdings ohne von hauptsächlich weißen Parteien und Gewerkschaften kontrolliert zu werden. James betrachtete die russische Revolution auch deshalb als großes Ereignis der Weltgeschichte, weil sie die Perspektive der weltweiten Emanzipation vom Kolonialismus einschlug. Das hat ja Brigitte Studer, die heute auch da ist, was mich sehr freut, in ihrem letzten Vortrag nochmal deutlich gemacht. Er erweiterte schnell den Horizont auf die schwarze Kultur, die Harlem Renaissance, und schwankte zwischen künstlerischen Neigungen und dem entschiedenen Hang zum Proletariat. 1940 trennten sich James und die Mehrheit der Jugendlichen von der Socialist Workers Party wegen der Kriegsfrage, der Verweigerung der Volksfrontpolitik und des Charakters der Sowjetunion, die von ihnen nicht mehr als Arbeiterinnenstaat, sondern als Staatskapitalismus angesehen wurde. Es wurde international versucht, einen dritten Pol zwischen Kapitalismus und Stalinismus entstehen zu lassen. In den USA entwickelten sich neue Kampfformen in der Industrie, ausgehend von Schwarzen und Frauen. 1941 unterstützte James die Kämpfe der Pächterinnen im südöstlichen Missouri. Sein Blick war auch auf Asien und Afrika gerichtet, denn der Krieg hat das Ende des britischen Empire eingeläutet. In den 30er Jahren wandte sich die Komintern der Volksfront zu. Das bedeutete der Zusammenarbeit mit sogenannten fortschrittlichen bürgerlichen Parteien. Das bedeutete das Ende des Kampfes gegen den britischen und französischen Kolonialismus und führte dazu, dass sich ehemals in der Komintern aktive Panafrikanistinnen mit James im Kampf für die äthiopische Unterstützung wiederfanden. Schließlich waren es die Demokratien, die einen größeren Teil von Afrika kolonisierten. Panafrikanismus für James bedeutete, dass der Kampf für Unabhängigkeit in der Karibik eng verbunden war mit den Freiheitsbegehren der Afrikanerinnen überall auf der Welt. Er schloss sich Dubois' Einstellung an, dass nicht nur die amerikanischen Schwarzen von Rassismus betroffen wären, sondern dass Rassismus ein Gift sei, das die gesamte amerikanische Zivilisation verseuche. Die zweite Motivation des Panafrikanismus war, Afrika nicht in der Stagnation und Ausbeutung zu belassen, in denen sich der Kontinent befand. James' Panafrikanismus war nicht exklusiv. Er war von der Suche nach notwendigen Ideen für die soziale Emanzipation aller getragen und eine eigene Mischung, die Marxismus und Syndikalismus einschloss. James war ab den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beim Afrikanischen Büro dabei, das für die Freiheit Afrikas kämpfte und schulte, als die meisten dies noch als unrealistisch erachteten. Das Büro umfasste eine Vielzahl politischer Organisationen unterschiedlicher Kolonien und aus verschiedenen politischen Lagern. Es war eine Art Afrikanisch-Internationale im Herzen des Imperialismus. Der ehemals mit der Kommunistischen Internationale verbundene George Padmore stand an der Spitze. James formulierte die Texte. Jomo Kenyatta war Mitglied und später auch Kwame Nkrumah. Die afrikanischen Befreiungskämpfe begleitete James mit Nkrumahs Träumen und Frantz Fanons Albträumen. Fanon und James kritisierten beide den Aufstieg der Intelligenzia in den postkolonialen Ländern zu einer Machtelite. Sie vertrauten stattdessen der Selbstorganisierung von unten. In der Sekundärliteratur werden sie häufig miteinander verglichen. Auch weil sie beide karibische Intellektuelle waren und sich an der Befreiung vom Kolonialismus weit über ihre Länder hinaus beteiligt haben. Beide waren eher Interpreten als Anführer, beide waren bemüht, denjenigen eine Stimme zu verleihen, die bisher nicht gehört wurden. Beide verrieten sie ihre Klasse, das untere Bildungsbürgertum einer kolonisierten, kleinen Gesellschaft mit wenig Gebildeten. James und Fanon unterschieden sich von westlichen Intellektuellen durch eine schwarze, radikale Tradition. Was für James die ungarischen Räte waren, waren bei Fanon die Dorfversammlungen während der algerischen Revolution. Beide setzten sich für eine radikale Landreform in den postkolonialen Ländern ein. James stützte sich auf die Kooperativen, die Lenin in seinen letzten Schriften erst als Modell entdeckt hatte, und Nyerere's Ujamaa Socialism in Tansania. Beide traten für starke Organisationen ein und glaubten nicht, dass dauerhafte, spontane, lokale Ausbrüche nachhaltige Veränderungen bringen können. Ende der 50er Jahre begleitete James die Unabhängigkeit Ghanas mit der Schulung und Beratung von Nkrumah. Diese Erfahrung und deren Scheitern theoretisierte er in Nkrumah and the Ghana Revolution. Eine beeindruckende Analyse des Weges zur Unabhängigkeit Ghanas, in der James eine Verbindung zwischen Arbeiterbewegung und Befreiungsnationalismus herstellt. Nur Cramer setzte sich auf der Grundlage von Marx, Lenin und Gandhi nicht nur für die Unabhängigkeit Ghanas ein, und für die Vereinigten Afrikanischen Staaten. Er gründete ein Department of African Affairs, um Revolutionärinnen und die Länder Afrikas zu organisieren. James' Enthusiasmus war so groß, dass er in Accra das Zentrum des weltweiten revolutionären Kampfes zu erkennen glaubte. Nach 18 Jahren hatte Nkrumah eine verfassungsgebende Versammlung in Accra mit 90.000 Menschen eröffnet. Die sozialen Kräfte, die die Revolution unterstützten, waren Arbeiterinnen, Marktfrauen, die in Ghana bis heute eine große Rolle für die Ökonomie spielen, und Jugendliche, ausgebildet in Grundschulen, die nicht unter britischem Einfluss standen. Zunächst ein Partisan des demokratischen Sozialismus, entwickelte sich Ghana mit zu starker staatlicher Zentralisierung, ohne unterstützende, einbeziehende Massenmobilisierungen, James zufolge weg von Sozialismus und Demokratie und wurde durch eine korrupte Bürokratie regiert. Die afrikanischen Gemeinschaftserfahrungen wurden über Bord geworfen, ohne neue Werte zu erschaffen, die diese ersetzen. James macht Nkrumah den zentralen Vorwurf, die Bevölkerung nicht an den anstehenden Veränderungen zu beteiligen. James forderte für Ghana keine Verstaatlichung und Militarisierung, sondern die Weiterentwicklung der Basisdemokratie afrikanischer Tradition. Für James gab es zwei Lektionen aus Ghana zu bewahren. Erstens könne eine revolutionäre Gesellschaft nicht entstehen, bis die kolonialen Strukturen aufgelöst sind. Dazu haben sich Nkrumah und seine Partei zu viel Zeit gelassen. Statt 1951 direkt die Unabhängigkeit anzustreben, warteten sie damit 6 Jahre. Eine Zeit, in der sich Partei und Regierung bürokratisierten. Zweitens muss die neue Generation afrikanischer Politikerinnen basisdemokratische Institutionen aufbauen und unterstützen. Auch wenn diese der Regierung kritisch gegenüberstehen, kann eine neue Gesellschaft nicht ohne sie entstehen. Diese Organisationen sind nicht nur die Quellen für den antiimperialistischen Widerstand, sondern auch die Basis der neuen Gesellschaft. Hier brach er mit der europäischen marxistischen Tradition, denn James plädierte für die Wiederbelebung vorkapitalistischer Strukturen, die auf direkte Demokratie und kommunalen sozialen Beziehungen beruhten. Nach der Enttäuschung über Ghana setzte James Hoffnung auf Tansania und Julius Nyerere, der eine kollektiv organisierte Ökonomie anstrebte, basierend auf Kommunen. So stand in der berühmten Arusha-Resolution von 1967, dass jede Führungsposition von Arbeiter und Bäuerinnen besetzt sein müsse, die in keiner Weise mit der Praxis von Kapitalismus und Feudalismus verbunden sein dürfen. Doch auch dieses Projekt scheiterte an der Unterdrückung von Opposition und Streiks sowie Korruption. James Hinwendung zu traditionellen afrikanischen Commons wurde vielfach kritisiert, auch weil in diesem zum Teil Ausbeutungsverhältnisse geherrscht haben. Die Frage nach dem schnellen Niedergang des afrikanischen Befreiungsnationalismus beantwortete James damit, dass die Ausbeutung des Kapitals auch in den unabhängigen Staaten weiterging. Und weiterhin, dass die neuen afrikanischen Staaten sich auf den öffentlichen Dienst der Kolonialländer stützten und den vormals imperialistischen Staat kaum veränderten. Die schwarzen Nationalistinnen an der Macht waren in den meisten Fällen vom Westen ausgebildet und erzogen worden. So beutete nun eine schwarze, westliche gebildete Elite ihre Bäuerinnen aus.
Der einzige Unterschied bestand darin, dass heute schwarze Menschen die imperialistischen Interessen verwalten.
James widersprach auch hierin dem orthodoxen Stufenmodell, dass Afrika alle Stadien der westlichen Entwicklung durchlaufen müsse. Zur Einweihung der Westindischen Föderation 1958 geladen, wurde er zum Herausgeber der Wochenzeitung der neuen Regierungspartei des unabhängigen Trinidad, der People's National Movement, ernannt. Er erkannte zu diesem Zeitpunkt den einzigartigen historischen Moment, in dem Menschen eine Chance haben, ihre Zukunft zu definieren. Nach 25 Jahren Abwesenheit wollte er dort 3 Monate verweilen, woraus 4 Jahre wurden. Die Dekolonisierung bedeutete ihm viel und er wollte ein Teil von ihr sein. Die Idee der Föderation war wegweisend und eine Abkehr von der kolonialen Ökonomie, die jede noch so kleine Insel ökonomisch mit London verband. Die Föderation wollte dies ändern und die einzelnen Inseln ökonomisch und politisch miteinander verknüpfen. Doch dazu waren die damaligen Politikerinnen nicht bereit und ließen lieber die Föderation platzen, als mit dem kolonialen System zu brechen. James' Marxismus, seine Unwilligkeit, die nationalistische Politik mitzugestalten und die Konkurrenzkämpfe innerhalb der Regierungspartei, führten zu einem Bruch von James und seinem früheren Schüler Eric Williams, dem Premierminister Trinidads und Tobagos, und seiner Kündigung bei der Zeitung The Nation 1960. Als er 1965 zur Begleitung eines Cricket-Teams zurück nach Trinidad kam, wurde er unter Hausarrest gestellt und gründete von da aus die Workers and Farmers Party, die jedoch bei den Wahlen 1966 keinen Erfolg hatte. Erneut kehrte er nach England zurück. Gelegentlich besuchte er Trinidad und lebte zwei weitere Jahre dort unter dem Schutz der Oilfield Workers Trade Union. Auf dem 6. Panafrikanischen Kongress 1974 forderte James eine reale sozialökonomische Unabhängigkeit der afrikanischen und karibischen Länder. In Bezug auf die Westindies unterstützte er die für den Abzug der nordamerikanischen Truppen eintretende Bewegung der Blockfreien. Nach der Ermordung seines Schülers und Genossen Walter Rodney in Guyana und der Invasion der US Marines in Granada, wo die Revolutionärinnen in engem Kontakt zu James standen, endete eine politische Hoffnung in der karibischen Politik. Rodney und James waren Teil ihres kollektiven Widerstands und halfen, einen intellektuellen und politischen Rahmen für soziale Transformation und Selbstbefreiung zu etablieren. James bleibt der Elder Statesman einer verschwundenen Revolution, wie ein Maulwurf, der hin und wieder an die Oberfläche kommt. Jetzt komme ich zum 4. und 5. Teil, in dem ich versuche, James' Wirken einzuschätzen und zu beurteilen. Viertens, der panafrikanische Adorno, der gerne Lenin sein wollte. James versuchte während des Zweiten Weltkriegs das zu erreichen, was Lenin während des Ersten Weltkriegs gelang. Er untersuchte dafür die Arbeitswelt in Nordamerika und fand eine komplexe Totalität vor, die neue Formen des Arbeitskampfes und eine Ablehnung der Avantgarde-Partei mit sich brachte. Mit seinen Genossinnen kehrte er zum frühen Marx zurück. Sie waren die ersten, die die ökonomisch-philosophischen Manuskripte ins Englische übersetzten. Zu den neuen Arbeitskämpfen überlegte sich James neue Organisationsformen, die die elende Trennung von Hand- und Kopfarbeit überwinden sollten. 8 Jahre später realisierten sich diese abstrakten Kategorien im Ungarnaufstand. Dann 1968 in Frankreich und 1980 in Polen. Interessant ist, dass James' Ablehnung der Avantgarde-Partei auf einer historischen Analyse der Entwicklung des Industrieproletariats basiert. Diese traf ihm zufolge nicht für den Süden zu. Doch der augenscheinliche Widerspruch, dass er Massenavantgarde-Parteien in Ghana, Trinidad und woanders unterstützte, wurde von ihm nicht als solcher gesehen. In kolonialen Ländern würden diese Parteien benötigt, um die Unabhängigkeit zu gewinnen und die aufstrebende Gesellschaft zu organisieren. Die Ablehnung der Avantgarde-Partei war bei James keinesfalls mit einer Ablehnung von Organisationen gleichzusetzen, ganz im Gegenteil. Eine Organisation bedeutete für ihn, sich in Klassen und anderen Kämpfen zu engagieren. Sie wäre eine kollektive Form des gegenseitigen Verstehens von Klassenkämpfen und Kämpfen für Gleichheit. James vervollständigte seinen Übergang vom amerikanischen Bolschewisten zur Kulturpolitik und zum Kommentator, Mentor und Theoretiker der modernen panafrikanischen Bewegung. Nun hoffte er auf die Aufstände auf beiden Seiten des Atlantiks und ihre Auswirkungen auf den Weg Westen als Ganzes. Er war gleichzeitig Berater von Nkrumah auf dem Weg zur ghanaischen Unabhängigkeit und Herausgeber der wöchentlichen Presse der neuen unabhängigen Regierung Trinidads und Sprecher der Westindischen Föderation. Als wäre das nicht genug, wurde er zum prominenten Dozenten radikaler Studentinnen von Ghana über England, die USA und die Karibik. Der Gang der Ereignisse marginalisierte ihn erneut, aber nicht ohne, dass er seine Duftmarken hinterlassen hätte. Vielleicht waren die neuen revolutionären Bewegungen zu desorganisiert und kurzlebig für nachhaltigen Einfluss. Vielleicht war auch, wie es der Briefwechsel mit Stokely Carmichael nahelegt, der Altersunterschied zu bedeutend und sein Panafrikanismus überholt. Oder aber, weil James sich dafür entschied, außerhalb der Karibik seine Energien weniger als politischer Anführer, sondern bescheidener und distanzierter als Kommentator zu sehen. Gleichwohl war er genau das, was die neuen sozialen Bewegungen dringend benötigten. Ein revolutionärer Literat. Denn eine Handvoll Älterer, wie zum Beispiel Herbert Marcuse, schloss er sich den jungen Rebellinnen mit Haut und Haaren an. Die Verbindung zwischen beiden wird bei einer Relektüre Marcuses evident. Seit James' Übersetzung der ökonomisch-philosophischen Manuskripte wurde für ihn der Begriff der Entfremdung zentral. Vernunft und Revolution von Marcuse unterfütterte James Bruch mit dem eher traditionellen Marxismus. Wie Marcuse, der 1919 beim Soldatenrat engagiert war, waren die Räte für James nach dem Ungarnaufstand 1956 die wichtigste politische Struktur. Bereits in den 30er Jahren hatte er auf die heterogenen Bestandteile des Proletariats hingewiesen und in Frauen und Schwarzen ihre radikalsten Kräfte gesehen. Als James 1969 zu Black Power sprach, wurde er von einigen alten Freundinnen kritisiert, das Proletariat nicht erwähnt zu haben, worauf er entgegnete:
Aber ich habe seit 1935 über das Proletariat gesprochen. Meint ihr etwa, dass ich 1969 keine Rede halten kann, ohne das zu erwähnen, weil ich sicher bin, dass ihr wisst, dass ich immer noch ein Mann des Proletariats bin?
In den 80er Jahren blieb James aufgrund seines hohen Alters meistens zu Hause in Brixton, wo er las, gerne Fernsehen sah und sich mit vielen Freundinnen und Besucherinnen verabredete, wie E.P. Thompson, Stuart Hall, Alice Walker, Edward Said, George Lemming, Amiri Baraka und Stokely Carmichael, der sich nun Kwame Ture nannte. Seine Wohnung war auch ein Treffpunkt junger Aktivistinnen und Intellektueller, um über schwarze Emanzipation zu diskutieren. Denn James war ein lebender Revolutionär, der Kämpfe erlebt hatte, von denen die meisten nur gelesen hatten. Jetzt komme ich zum fünften und letzten Teil, Alte und Neue Linke. James' Vorschläge für den globalen Süden, die Bildung effektiver und demokratischer Massenorganisationen, scheinen direkt an seine philosophische Tradition anzuknüpfen. Die Last der Weltrevolution wird von ihm vom Westen und Osten in den Süden verlagert. Der Westen hat diesbezüglich immer wieder versagt. Nun hakt er da weniger nach und konzentriert sich mehr auf den panafrikanischen Kampf, der ihm zufolge nicht länger auf Signale aus dem Westen warten kann. Auch wenn seine Strategien zur Befreiung eine Mischung aus westlicher Philosophie und afrikanischer Tradition darstellen. Als er in den 60ern häufig vor Vertreterinnen von Black Power und der panafrikanischen Revolution sprach, bezeichnete er sich selbst als überlebenden Ahnherrn der gemeinsamen Sache. James unterschied sich in vielem von den meisten marxistischen Intellektuellen. Er hatte zum Beispiel keinen akademischen Abschluss. Dann war er kein Europäer. Diese Besonderheiten treffen mit seiner Abneigung für Ökonomie und Mathematik zusammen und seinen Neigungen für Literatur, Philosophie, Geschichte und Cricket. Es war die Dialektik zwischen Opposition und Rebellion, die Beziehungen zwischen Ausbeutung und Ausgebeuteten, die ihn zu einem radikalen Diskurs drängten. Und James' Bildung war eine Überschneidung bürgerlicher Literatur, der Kultur des viktorianischen Englands, dem gesellschaftlichen Leben und der rassistischen Ordnung seiner eigenen kolonialen Welt. Als schwarzer Revolutionär im Westen wurde er Leninist und bewegte sich durch die trotzkistische Bewegung in England und den USA, während er sich parallel für den Panafrikanismus interessierte. Die Synthese zwischen beiden gelang ihm allein in The Black Jacobins. Auch wenn er Anerkennung sowohl in marxistischer Theorie als auch in schwarzen Emanzipationsbestrebungen erlangte, gelang es ihm nicht, die beiden Befreiungstraditionen dauerhaft miteinander zu versöhnen. C.L.R. James und Walter Rodney hatten den Revolutionsbegriff weiterentwickelt. Während James zur Generation des Oktobers gehörte, war Rodney mehr von Frantz Fanon, Amilcar Cabral und Che Guevara geprägt. James versuchte sein ganzes Leben lang, die Stärken und Schwächen der russischen Revolution für kommende Revolutionen fruchtbar zu machen, vor allem für die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen. Während James die russische Revolution von Europa aus dachte, dachte Rodney sie von Afrika aus und nahm eine afrikanische Perspektive ein. Für beide haben die sozialistischen Transformationen außerhalb Europas bewiesen, dass der Marxismus keine Doktrin darstellt. Für James B. Rodney waren die Fragen der Reproduktion, der Umwelt und der Beziehungen von Mensch und Natur zentral geworden. Dass die Plantagenwirtschaft der Karibik keine Perspektive darstellte, war kein Grund, eine forcierte Industrialisierung nach sowjetischem Modell nachzuholen. Rodney war das selbstbewusste Produkt der rebellischen Generation, die James mit seinen Schriften ermuntert hatte, sich selbst in das Zentrum der internationalen Auseinandersetzung zu katapultieren. The Working People's Alliance of Guyana ist eine der politischen Organisationen gewesen, die sich auf das Werk von James und Rodney stützten. Diese Organisation entstand aus Massenmobilisierungen in Guyana, um eine neue politische Kultur zu begründen. James gab seine Klassenposition nie auf und schloss sich damit nicht Marcuse und seiner neuen Massenavantgarde an. Er unterstützte die neuen sozialen Bewegungen, aber sah sie nie als Ersatz für das Proletariat. James ging anders vor. Er forderte den westlichen Marxismus bereits mit The Black Jacobins heraus, als er Sklavinnen und Bäuerinnen als revolutionäre Kraft mit in seine Revolutionsüberlegung einschloss. Einmalig an ihm ist auch, dass er behauptet, eine revolutionäre Massenbewegung könne auch in kultureller Form Gestalt annehmen und müsse nicht unbedingt explizit politisch sein. Über die Frage des Rassismus begann er früh, kulturelle und psychologische Dimensionen mitzudenken. James insistierte auf der Überflüssigkeit des Nationalstaates. Diese Erkenntnis erlangt er fast auf natürliche Weise durch die Minigesellschaften der Karibik. Er hat nie aufgehört, in den Westindies eine Föderation zu fordern und diese auch in Afrika vorzuschlagen, wenn es die Gelegenheit ergab. Die rassistischen Theorien, die die politischen Institutionen des Westens strukturieren, führte er auf den Nationalstaat zurück. Den Nationalstaat kritisiert James in seinem Buch zu Moby Dick als einen Staat, der immer eine Rassenlehre benötige und die Entwicklung der nationalen Ökonomie über alles stelle. Die politische Organisation des modernen Europas habe darauf basiert. Diese habe schließlich Europa vollständig ruiniert. Die Vollendung der Idee jedes Nationalstaates sei andere auszuschließen und schließlich zu vernichten. In Moby Dick sei ein Vorschein der Zerstörung der modernen Welt, die ökologische Zerstörung eingeschlossen, wie in einem Artikel im Magazin Jacobin im letzten Jahr hervorhob. In seiner Literaturkritik erkannte er die autoritäre Persönlichkeit Adornos als totalitäre Persönlichkeit in Captain Ahab wieder. Die Faktoten der spätkapitalistischen Gesellschaften wären nur noch Verwalter, die alles zur Zerstörung von Gesellschaft einsetzen würden. Für James war entscheidend, die Überschneidung zwischen Race und Class zu sehen, wenn es um die Einschätzung von sozialen und politischen Ereignissen ging. Als schwarze Arbeiterin bezeichnet er einen buntscheckigen Haufen. Arbeitende, diejenigen, die von den kolonialen Mächten zu billigen Sklavinnen oder ausgebeuteten Bäuerinnen gemacht worden. In Klassenkämpfe schloss er Sklavinnenaufstände, Streiks, utopische Bewegungen und antirassistische Proteste ein. Er setzte sich für fachübergreifende Forschung ein und wandte sich gegen ethnische Kategorien. Den Black Studies Lehrenden gab er mit auf den Weg, die emanzipatorische Dimension der Schwarzen in der Gesamtgesellschaft zu untersuchen und sich nicht abzukapseln. James erweiterte stets den spezifischen Blick, die Perioden, ethnische Dilemmata und politische Krisen um ihre universelle Dimension. James übernahm und erneuerte den aufklärerischen Geist des Universalismus und widersprach ihm auch, indem er den Mythos des Universalismus korrigierte, vor allem den des Republikanismus im 18. Jahrhundert, der sich durch Ausschlüsse auf der Grundlage von Race, Gender und Eigentum hervortat. James' Enthusiasmus für undogmatischen Sozialismus, Panafrikanismus, für die Diversität der Befreiungsbewegung seiner späteren Jahre zeugen von einem großzügigen Geist. Er selbst betrachtete sich nicht als postkolonialen Theoretiker im Sinne der Subaltern oder Postcolonial Studies, sondern als antikolonialen Marxisten. James war nie zum Staatschef oder Anführer einer Massenbewegung geworden, aber er beteiligte sich an einem der wichtigsten Projekte des 20. Jahrhunderts, basierend auf dem Marxischen Erbe, einen Ausweg aus der kapitalistischen Barbarei zu finden. Sein revolutionärer Optimismus überlebte die Niederlagen des 20. Jahrhunderts. Über ein halbes Jahrhundert engagierte er sich für die Emanzipation der Schwarzen in drei Kontinenten. James' Leben steht in vielen Punkten für die Versprechen und Enttäuschungen des letzten Jahrhunderts. Er verlieh dem Marxismus Kohärenz als eine Theorie der Massenrevolte und dem Leninismus ein menschliches Antlitz als organisierte Erkenntnis der zentralen Rolle der Menschen des Südens. Er verstand unser Begehren und unsere Wut, genau wie Herbert Marcuse. Im Gegensatz zu Marcuse verstand er es, uns ernsthafte taktische Ratschläge zu erteilen. Nach James' Tod 1989 hat der Neoliberalismus gesiegt und die bürokratisierte Arbeiterinnenbewegung geschlagen, wie auch der Übergang von kolonialer zu postkolonialer Herrschaft vollzogen wurde. Seit der Jahrtausendwende hat sich erneut der Ruf nach einer besseren Gesellschaft Ausdruck verliehen. Gleichzeitig haben sich regressive, nationalistische und rassistische Strömungen entwickelt. James hätte wahrscheinlich behauptet, dies sei kein Grund zum Verzagen, denn
wir haben das Schlamassel, in dem wir leben, nicht gewählt, aber wir können bestimmen, wie wir da wieder rauskommen. Dankeschön, Elfie.
Danke euch für die Geduld und danke an Margot, an Kerstin, an Titus und Jochen für das kollektive Durchführen dieses Vortrags.
Ja, vielen Dank, Elfie, für den tollen Vortrag. Und ich möchte auch gleich
Recording stopped.
Überleiten. Ja, das wollte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen. Also ich habe das auch am Anfang ein bisschen vergessen zu sagen, dass wir eigentlich, ich hoffe, es hat irgendwie geklappt, wir haben da immer noch so eine Sicherheitslösung, dass wir nur den Vortrag aufnehmen und jetzt die Diskussion nicht mehr. Also, wenn der Angst damit